Wie kannst du zum zweiten Mal am Tag aufwachen und dich deiner selbst erinnern, dass du weißt, ich stecke hier in diesem Körper drin, ich schaue durch meine Augen in die Welt und ich bin in mir. Wenn du ein Ich anfängst zu bilden, und das Ich ist ja jünger als dein Körper, das entsteht ja irgendwann viele Jahre nach deiner Geburt, erstmal mit der Sprache, dass du überhaupt anfängst, ich zu sagen. Diese Entwicklung zur Selbstentwicklung darin besteht, dass du plötzlich freier sein möchtest, also der Wunsch nach innerer Freiheit. Ja, dass wir plötzlich merken, boah, ich will nicht so funktionalisiert sein, ich will nicht nur dem System entsprechen. Und der Treiber dafür, und das finde ich interessant, sind an sich die Gefühle. Und dann ist die Frage, was ist am Rande deiner Besprechbarkeit? Also was fühlst du schon, aber bringst du noch nicht in Bewusstsein und Sprache?
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Martin zu. Ihn bewegt das Thema Selbstentwicklung und das Bewusstsein für Gefühle. Er stellt die Frage, wie gegenwärtig sind wir? Und wenn du dich auf den Weg machst, die richtige Welt zu finden, dann musst du diese in dir selbst schaffen. Meist tritt dann erst ein Verschlimmerungseffekt ein, weil Entwicklung mit Krisen einhergehen. Vielleicht hast du Glück und du erlebst einen Mentor oder ein Buch, die dich beeinflussen und zu Entwicklungsschlüsseln werden. Er spricht über die Bedeutung des bewussten Fühlens für Entwicklung, wie dieses mit Sprache zusammenhängt und dass es oft mit dem Wunsch nach innerer Freiheit beginnt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen heute zum Podcast Empathie Schenker. Martin, schön, dass du da bist. Und meine Frage, wie immer am Anfang, auch an dich. Was ist dein Thema, das dich bewegt, das dir wichtig ist und mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Da gibt es verschiedene Themen. Erstmal danke, Sebastian, für die Einladung. Aber ich bin ja ein bisschen bekannter unter dem Thema Haltung. Ja, Haltung entscheidet. Und wie wir beide haben ja einen Hintergrund in der Ich-Entwicklung. Und ich finde das eine mega spannende Geschichte, dass wir unser Ich entwickeln. Also dass wir auch als Erwachsener noch reifen, uns neuroplastisch neu vernetzen können, um so komplexitätsfähiger in der Welt zu werden. Und das ist das Thema, mit dem ich viel unterwegs bin. Wie können wir komplexitätsfähiger werden? Wie können wir bewusster werden für unsere Gedanken und bewusster werden für unsere Gefühle?
Also Haltung erweitern, Ich-Entwicklung, Bewusstsein für Gefühle ist das Thema, was dir wichtig ist. Und jetzt ja meine Frage, wie kommt es, dass dich das Thema bewegt? Und du bist ja bekannt dafür, das heißt, du sprichst auch darüber und publizierst darüber. Warum ist dir das Thema wichtig?
Bei mir hat es früh angefangen, gibt ja verschiedene Arten, sich zu erzählen oder die Selbstgeschichte zu erzählen, aber eine wichtige ist sicherlich dieses Gefühl als junger Mensch auch in, ich war so auf Weltreise und habe mich da sehr stark im Spiegel der Welt erfahren und eine Sache, die vielleicht viele kennen, wenn du rausgehst in die Welt, wen triffst du am meisten? Dich selbst. Und dann war ich in Nordamerika, da war ich in Südamerika und habe immer gedacht, mein Gott, ja, ich dachte, ich gehe jetzt irgendwo anders hin, werde anders fühlen, werde ganz tolle Leute treffen, meine Crew, wo es endlich alles passt. Und habe mein inneres Team getroffen, ja, und immer mehr gehört, wie ich eigentlich so mit mir selbst kommuniziere. Da gibt es ja diesen Ausspruch, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, ja, und in diesem Raum liegt deine Freiheit und die Freiheit zu eigenem Verstehen und eigenem Handeln. Und ich habe mich damals eben sehr getrieben von mir selbst, meinen eigenen musterhaften Gedanken, meinem musterhaften Fühlen gefühlt und konnte ihm richtig zugucken, wie es so in mir redet, wie es in mir quatscht und wie es in mir fühlt und dachte, boah, das ist ein ganz schöner getriebener Zustand. Da war auch gerade so Beziehungskrisenzustand, kennt man vielleicht, wenn es so innerlich immer das Gleiche macht. Und da sagte ich, nee, so will ich nicht leben. Also da will ich einen Weg rausfinden und habe dann angefangen, mich für Selbstentwicklung zu interessieren.
Also, spannend. Du hast im Außen quasi nach etwas gesucht und dich dann im Innen gefunden quasi durch die
Genau.
Haltung.
Genau, ich habe im Außen das Paradies gesucht, so die die Leute, mein Gegenüber, wo es dann
Hm.
alles passt, so nach dem Motto, vorher waren es halt nur die falschen Leute, ich habe in der falschen Welt gelebt, also gehe ich raus in die Welt und finde die richtige Welt. Und dann zu sehen, ja, die richtige Welt ist an sich die, die du in dir selber schaffst.
Ja. Dann hast du beobachtet, dass du beginnst, dich selber auch in dir wahrzunehmen.
Genau. Also ich könnte mal sagen, der innere Beobachter ist lauter geworden oder sagen
Ja.
wir mal bewusster
Ja,
und es
ja.
wurde mehr sichtbar, aber es kam dann auch zu Erstverschlimmerungseffekten, ja, dass ich so gesehen habe, oh Gott, in welchem Zustand bist du eigentlich wirklich, wirklich?
Ja, das ist das, was ich immer beschreibe, wo ich manchmal denke, oh Mann, warum hätte ich nicht dumm bleiben können? Und also im Sinne von das nicht wahrnehmen, weil wenn ich es jetzt sehe, ist es so hart, ne? Ja, genau. Okay. Und diese Beobachtung, Erkenntnis hat dann dazu geführt, dass du dich für Selbsterkenntnis, Selbstentwicklung, Ich-Entwicklung interessiert hast. Jetzt bin ich mal auf der Sachebene kurz neugierig. Wann hat das begonnen dann für dich? Vor wie vielen Jahren?
Na, da war ich 19
Ah ja, schon eine Weile
und da
dann.
bin ich der Idee begegnet, dass wir nicht gegenwärtig sind und dass es so einen inneren Vorgang der Gegenwärtigkeit braucht, den man als Selbsterinnern bezeichnen kann. Also wie kannst du zum zweiten Mal am Tag aufwachen und dich deiner selbst erinnern, dass du weißt, ich stecke hier in diesem Körper drin, ich schaue durch meine Augen in die Welt und ich bin in mir.
Ah, okay.
Während ich mit der Welt in Kontakt gehe,
Ja, verstehe.
ja, und es findet sozusagen diese Weltdoppelung statt, ja, die äußere Welt, die innere Welt, und ich
Ja,
merke,
ja.
wie die in Beziehung treten.
Ja.
Und das Interessante ist, wenn du dir so überlegst, okay, wann erinnere ich mich eigentlich meiner selbst? Wann bin ich denn eigentlich mit mir in Kontakt?
Ja.
Da ist mir dann aufgefallen, oft gar nicht,
Ja.
sondern ich bin in Stimulus Response. Ich merke, dass ich gar nicht, dass ich nicht lebe, sondern ich habe so das Gefühl, ich werde gelebt.
Ja.
Ja, und dann dieses zweite Mal am Tag aufwachen und zu merken, aha, hallo, Tag, ja,
Was läuft
da
hier
bist
gerade?
du, da bist du, da bin ich, was machen wir denn so zusammen? Ja, das
Ja.
ist dann ein anderer Zustand, der auch einen höheren Freiheitsgrad hat.
Ja. Also ist ja spannend. Also, was mich gerade beeindruckt ist, wenn ich höre, dass du gesagt hast, dass das mit 19 dann für dich schon angefangen hat. Das heißt, dann, dass du relativ früh, nehme ich an, dann dir bestimmter Themen bewusst gewesen bist. Also, ich habe da mit 29, glaube ich, richtig erst angefangen. Aber das lag, glaube ich, daran, dass ich erst im Schulsystem war, wie wir alle, aber dann in ein hierarchisches System reingegangen bin für 12 Jahre und vermute, dass mir diese Systeme gar nicht einen Raum gegeben haben, mir selbst gewahr zu werden, nur dass ich gemerkt habe, irgendwie stimmt hier was nicht. Und zum Ende hin, also als ich das eine System wieder am Verlassen war, ging bei mir erst der Raum auf, dass ich mich selbst be beginnen konnte wahrzunehmen. Ja, spannend.
Ja, vielleicht war das ja auch die Gnade, in keinem System zu sein. Wenn du so auf Weltreise bist, ne, bist ja dir selber auch ausgesetzt und musst dich selbst aushalten. Ja.
Ja,
Weil
ich bin
keiner
dann,
sagt dir, tu dies, tu das, tu jedes. Ne?
genau, also kann ich mitschwingen, weil ich dann 2 Jahre, wusste, wann ich das System verlasse. 2 Jahre vorher habe ich mit Fortbildung angefangen, die ging dann in selbst, also wie kommuniziere ich und so weiter, wie gehe ich mit Konflikten um, und auf einmal bin ich ja mit mir beschäftigt und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen und dann war das auf und dann war es quasi im Vakuum und dann fängt man an, seine Stimmen zu hören. Ne? Ja, okay, jetzt frage ich auch noch mal nach, also weil es weiß ich ja über dich, dass du bist jetzt bekannt für das Thema Ich-Entwicklung, Haltung erweitern. Aktuell ist das Thema Fühlen für dich wichtig und gleichzeitig hast du ja erstmal ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig sage, eine Kommunikationsagentur gestartet, oder? Oder so was?
Genau, wir haben im Ursprung noch ganz anders. Im Ursprung habe ich Architektur studiert.
Ach so, okay.
Also, weil ich diese innere Arbeit und das Äußere noch so getrennt habe. Ich habe gedacht, ja, man arbeitet an sich, geht in Gruppen, trifft Leute, macht so sein Ding. Aber die eine Welt ist die Welt des Geldverdienens und die andere ist die der Selbstentwicklung. Und
Aha.
das war für mich erstmal nicht so zusammen denkbar. Ja, wobei ich dann auch in den USA in einer Kommune mal ein Jahr gelebt habe. Dann aber auch gemerkt, da wird die Welt aber auch klein, ja, wenn du dann nur dich dann mit Leuten beschäftigst, die dies machen, ja, ich will auch
Ja.
in der Welt sein.
Ja.
Aber habe das nie so zusammengebracht, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass in den 80er, 90er Jahren solche Ideen noch gar nicht da waren. Das war Esoterik, Selbstentwicklung. Es fing so an mit Persönlichkeitsentwicklung, mach mal Konflikttraining, werd mal besser hier drin, mach mal ein
Ja.
Mitarbeitergespräch. Das war eher noch so auf der Skill- und Trainingsebene, sodass das zwei Stränge waren, die unabhängig voneinander verliefen. Sodass ich dann eben lange eine Kommunikationsagentur hatte oder immer noch habe, jetzt knapp 30 Jahre, die mittlerweile neue Geschäftsführung hat, der André und der Philipp. Und die Agentur Shortcuts macht halt Unternehmensidentitäten. Aber daraus entwickelt hat sich dann mit Beginn des Jahrtausends erstmal dieses ganze Thema Employer Branding, Inhalte, Strategie, Positionierung. Und da warst du dann schon viel näher an kulturellen und Führungsthemen. Ja, und so sind wir erst zur Wertekommunikation gekommen. Und dann habe ich gemerkt, ach, schau mal, über die Persönlichkeitsentwicklung hinaus ist die Selbstentwicklung jetzt ein Thema, was auch in der Berufswelt anschlussfähig ist.
Okay, so ist deine Reise quasi. Ja. Und wenn du dich heute mit Selbstentwicklung so beschäftigst, frage ich mich gerade, also ich habe meine These zu dem Thema. Ich glaube, man muss, und da würde mich deine Meinung erzählen, die These ist quasi, es gibt halt eine Kohorte Menschen, die irgendeine Affinität haben und sich dann in Entwicklung begeben und dann geht es los. Und ich frage mich, ist es dann so des eigenen Selbst wegen, dass man in diese Entwicklung geht, oder ist es mehr, was einen da bewegt, wenn man in diese Entwicklung geht? Weil, wenn man jetzt sagt, das Bewusstsein und die Art und Weise, wie ich auf die Welt schaue, erweitert sich. Ich sehe dann irgendwann nicht nur noch mich, sondern auch vielleicht das große Ganze und so weiter. Und die Frage an dich ist, wie erlebst du das für dich? Und die Frage, die ich mir auch immer selber stelle, ist, warum bewegt mich Entwicklung? Also, warum ist das für mich
Ja,
wichtig?
ich finde, das ist ja sehr gut auch in der Ich-Entwicklung beschrieben, ja, dass du am Anfang, ja, wenn du ein Ich anfängst zu bilden, und das Ich ist ja jünger als dein Körper, das entsteht ja irgendwann viele Jahre nach deiner Geburt, erstmal mit der Sprache, dass du überhaupt anfängst, Ich zu sagen, und dann bist du halt beschäftigt mit deinem Ich-Kontakt, alleine, selber machen, tun und so, ne? Und dann bist du viele Jahre beschäftigt mit dem Zugehörigkeit etablieren, also deine Ursprungskultur zu verstehen, Teil davon zu sein, zu sehen, was ist richtig, was ist falsch. Aber du hast noch keine Individualität im Sinne von bewussten eigenen Gedanken, eigenen Gefühlen, die du reflektieren kannst, ne? Und dann ist es anscheinend so, die Wissenschaft hat festgestellt, dass der nächste Schritt ja erstmal das ist, ich sage mal, der Übergang von Poesiealbum zu Tagebuch, ja, dass wie so ein inneres Licht angeknipst wird, dass du anfängst, deine Gedanken zu sehen und dich mehr in Reflexion zu deiner Ursprungskultur siehst. Wo gehöre ich denn eigentlich dahin? Wo ist denn so mein Platz? Und damit bist du dann auch wieder ein paar Jahre beschäftigt oder dein ganzes Leben lang. Und erst nach einer Weile entsteht dann diese Ausrichtung auf dich selbst und Michael Bort sagt das ganz schön. Das ist so ein Jesuitenpater oder Professor, der dieses Buch geschrieben hat, Die Kunst, dich selbst auszuhalten, der auch so beschreibt, dass diese Entwicklung zur Selbstentwicklung darin besteht, dass du plötzlich freier sein möchtest. Also der Wunsch nach innerer Freiheit. Ja, dass wir plötzlich merken, boah, ich will nicht so funktionalisiert sein, ich will nicht nur im System entsprechen. Vielleicht, was du auch erlebt hast, jetzt war ich 12 Jahre in einem System drin, ich war ja Rädchen im Getriebe. Was will ich eigentlich? Was tut mir eigentlich gut? Ja. Und der Treiber dafür, und das finde ich interessant, sind an sich die Gefühle. Beziehungsweise das Verarbeiten von emotionalen Wahrnehmungen, dass du denkst, wie komme ich damit in Kohärenz? Weil meine bisherigen Begründungen, meine bisherige Sinnbildung, ja, dann mache ich das halt, dann werde ich dann irgendwie nächster Rang oder steige auf innerhalb dieses Systems. Und die Erklärung, die du lange hattest, wo du gesagt hast, ja, so ist Leben, so ist gut, führen nicht mehr zu einer emotionalen Kohärenz. Also kommst du in eine Krise. Ja, und diese Krise ist an sich dieses emotionale Wahrnehmen der Welt, wo du sagst, nee, so ist nicht richtig, nee, so passt das nicht, nee, muss irgendwie anders sein. Ja, und entdeckst dich als die Variable da drin. Ich könnte ja was anders machen. Ich könnte ja eine Einstellung verändern. Ich könnte ja anders denken, ja. Und plötzlich merkst du, ach, gucke mal, wenn ich diese Variable bediene in meinem System und neue Sinngebungen in mir erzeuge, komme ich wieder neu in Kohärenz. Und das, glaube ich, ist so der Beginn der Selbstentwicklung und auch das Entdecken eines Selbst, was deine Ichs beobachten kann. Also dieses, wenn wir so sagen, vom Poesiealbum, wo du nur im Außen bist und vorgefertigte Sachen schreibst, hin zum Tagebuch, du beobachtest dich, aber meistens bemäkelst du dich nur. hin dann zu, man könnte sagen, Journaling oder ein Coaching, ja, wo du
Ja.
anfängst, Mensch, gibt es da nicht nur andere Perspektiven? Was könnte ich denn mal ausprobieren? Ja.
Ah, okay. Also was ich gehört habe in Bezug auf meine Frage ist, also dass das Motiv ist Freiheit. Ja, also dass das Ich merkt, ich kann mich von Dingen befreien, ich habe weite mein Bewusstsein, dadurch habe ich mehr Handlungsspielraum, dass das motiviert. Treibstoff dafür sind Gefühle und das Beginnen und Wahrnehmen von Gefühlen. Und was noch mit mir mitschwingt, dann quasi die Neugier des beobachtenden Ichs beim Beobachten der verschiedenen Ichs, die in mir, durch die ich gehe. Jetzt wird es wahrscheinlich kompliziert für Leute, die die Theorie nicht kennen.
Naja, ich glaube, das fängt ja harmlos an. Erstmal, wie kann ich besser drauf sein? Ich will, dass es mir gut geht. Ja, nee, das tut mir nicht gut, das lasse ich, jetzt mache ich mehr davon. Und die Anfänge der Selbstentwicklung sind ja durchaus auch von Selbstoptimierung gekennzeichnet. Also das Schöne vermehren. Ja, gut drauf sein, eine gute Zeit haben, sich gut gehen lassen, eigenbestimmt souverän sein Leben
Party
zu
machen,
führen.
Urlaub machen, sich was
Ja,
gönnen.
oder meine Karriere, mein Status, mein Weg. Ich mache mehr meine Dinge, die mir wichtig sind. Und sicherlich auch dieser ganze Freiheitsbegriff und das Glücklichsein, was natürlich auch eine große Erzählung unserer Gesellschaft ist. Und was ganz wichtig ist, ja, wie kann ich mich so stabilisieren, dass ich nicht mehr im Außen leide und trotzdem in mir ein Wohlbefinden erzeugen kann?
Genau. Jetzt das ist eine Frage, die man in dem Kontext eigentlich nie stellt, ne? Weil die habe ich damals in Thomas Binder, oder Thomas Binder wurde der Experte für das Thema wissenschaftlich in Deutschland ist. Als ich bei ihm im Workshop war, haben ihm das auch Leute gestellt, diese Frage. Und er hat gesagt, ist nicht relevant, beantworte ich hier nicht, ist, ne? Nämlich, wo er sich selber sieht in seiner Ich-Entwicklung. Deswegen die Frage ist an dich gar nicht für mich so wichtig, sondern ich wollte jetzt eigentlich dahin gehen, wo du eigentlich deine Entwicklung gerade siehst und was dich in deiner Entwicklung, wo du gerade für dich stehst, bewegt und antreibt. Also ich habe ein bisschen schon rausgehört, könnte sein, dass es das gerade ist. Die bewusstere Wahrnehmung von Gefühle, weil es ja auch gerade dein Projekt, an dem du arbeitest.
Na, ich würde es so sagen, also ich werde das natürlich auch gerne mal gefragt, ne, weil man karrieristisch drauf guckt. Ja, als wäre es so eine Leiter, die du hochkletterst, ne? Und ich sage immer, ja, das sind so Möglichkeitsräume. Und wenn du meine Bücher liest, dann sagst du ja, ich bin in jeder Haltung, ja. Du kannst auch den Verkehrstourett haben, ja, und da bist du schimpfend in deinem Auto und es gibt nur dich und alle anderen sind Gegner, ne? Und du kannst auch irgendwie, oder ich kann mich auch sehr angepasst erleben. Ja, und sehr von konformistischen Denkweisen beseelt in gewissen Momenten, ja. Und kann mich auch sehr rechthaberisch erleben, wo ich dann vielleicht rational, funktional unterwegs bin. Ja. Das heißt nicht, und die Frage ist eher, bin ich auf dem Weg, mir erweiterte innere Erlebnisräume zu erschließen, wo ich nicht nur frei von den anderen bin, sondern frei von mir selber. Ja, und ein größeres Bewusstsein habe für meine eigene Musterhaftigkeit und im Erleben der Musterhaftigkeit neue Optionen entdecke und sagen, ja, okay, obwohl ich gerade super sauer bin, obwohl ich gerade Recht habe, obwohl ich gerade super in Spannung bin, entdecke ich noch eine andere Option von mir. Und das ist vielleicht spannend, dieses anders mit emotionaler Energie umzugehen. Indem ich zum Beispiel sehe, ja, ein Teil von mir ist vielleicht gerade super sauer, ein Teil von mir ist so, ein Teil ist so, ne? Wie kann ich das in Teilen erleben, mich in verschiedenen emotionalen Spannungen? Ja, und dann zu sagen, okay, welche Gefühle, welche Bedürfnisse hängen dahinter und kann ich da, habe ich darauf Zugriff oder werde ich von der Energie weggespült? Und dann sage ich mir so, ja, mal so, mal so. Aber diesen Raum zu entdecken, frei von mir selber mehr werden zu können, das finde ich ganz spannend.
Und wie ist das für dich in dem Erleben, Entwicklung zu erfahren?
Das ist ja auch interessant. Fragst du Menschen, wie erlebst du Entwicklung oder wann haben sie mal Entwicklung erlebt? Ja, frage ich ganz gerne. Das ist eine meiner ersten Fragen in Seminaren oder Ausbildung. Da können ja auch alle was dazu sagen. Also wenige, die es sich nicht erlebt haben, wo sie sagen, früher war ich mal so und dann habe ich dies und jenes erlebt und dann habe ich gemerkt, ach, die Welt ist ja komplexer. Das ist ja bunter. Da gibt es ja mehr Erklärungen, als ich vorher hatte. Und dann, als ich die neuen Erklärungen hatte, kam ich wieder gut in einen Spannungsausgleich mit meinen Emotionen. Und es ist fast immer krisenhaft. fast immer krisenhaft oder du erlebst Mentoren, Menschen, die dich beeinflussen, manchmal auch Bücher, Ideen, die wie so Schlüssel wirken.
So ein Aha dann, ne?
Ja, oder
Erlebnis.
auch teilweise so ein Schlüssel. Ich habe das mal Susan Kukreuter gesagt, die ist ja auch so eine Forscherin in der
Ja,
Ich-Entwicklung.
die war ja, glaube ich, auch Schülerin von Jane Löwinger, meinst
Die war
du?
Schülerin von Jane Löwinger, hat bei Robert Keegan promoviert, der jetzt noch an Harvard lehrt und bei den Inner Development Goals ist. Und bei ihr habe ich das Wort Konstruktbewusstsein das erste Mal gehört. Da
Also,
habe
was
ich
ich
auch so gedacht,
konstruiere, ne?
dass ich mein Ich konstruiere, dass ich Wirklichkeit konstruiere, aber dass ich dieses Konstrukt auch betrachten kann. Also, dass ich sehen kann, was halte ich eigentlich für richtig, was halte ich für falsch, was für Bedürfnisse sind dahinter, welche Erklärung mache ich dahinter und wie kann ich diese Musterhaftigkeit in meiner Deutung erkennen und sozusagen noch metamäßig draufschauen, ne? Und erstmal habe ich dieses Wort gehört, Konstruktbewusstsein, also selber zu sehen, wie mein Ich sich konstruiert und sauer wird und nicht sauer wird und erregt wird und nicht erregt wird und böse und empört wird, ja, und dann sagt, ach, gucke mal, da kannst du ja drauf gucken. Einer sagt dies, dann machst du das. Ne? Und dann sagt einer jenes, da sagst du jenes. Ne? Und das fand ich interessant, wie so Ideen zu Schlüsseln werden können für Entwicklung. Und das war bei mir ähnlich, diese Idee von Selbstentwicklung, Selbsterinnerung. Als ich das gehört habe, diese Idee, das war auch so ein Schlüssel, wo ich gedacht habe, krass. Das kann ich ja in mir entdecken. Ich weiß, wie die Qualität ist, wenn ich mich meiner selbst erinnere. Und ich weiß, wie es ist, in Selbstvergessenheit zu leben. Und das kann ich unterscheiden. Da habe ich emotionale Referenzerlebnisse. Und die Bewusstheit über Worte, über Ideen hilft mir, eine Unterschiedsbildung zu machen.
Ja, dann kannst du
Ja, und dann
unterscheiden.
merke ich plötzlich, ah, das heißt total getrieben sein, selbst vergessen. Das heißt, selbst erinnert zu sein und einen gewissen Zugriff zu haben. Und diese Qualitäten kann ich erkennen mit Hilfe von Worten und die Spannung dazwischen wird oft eben als krisenhaft erlebt, weil du natürlich mehr merkst, Mist, ich war wieder weg.
Ja, und dadurch kannst du dann, hast du dein Handlungsspektrum erweitert und bist handlungsfähig dann, was vorher unbewusst dann lief, ne?
Du kannst komplexitätsfähiger mit deinen Spannungen und der Realität umgehen. Du hast mehr Erklärungsmöglichkeiten. Ne?
Dieses sich selbst erkennen oder Wirklichkeitskonstruktion, wie war das genau, was die Kräuter gesagt hat?
Konstruktbewusstsein.
Konstruktbewusstsein. Da musste ich direkt dann denken, so kann ich meine eigene Stimme hören, ne? Menschen, ich höre, wenn man seine eigene Stimme hört und was ich dann darüber denke und welcher Bedeutung ich dieser Stimme gebe. Und das Witzige für mich ist, durch das Podcast machen habe ich mich an meine Stimme gewöhnt. Und kann anfangen, sie zu modellieren, weil ich sie mehr höre und auch nicht mehr verurteile. Und das Witzige ist, wahrscheinlich macht das Podcast-Mikro hier, aber ich kriege dann hier und da das Feedback, du hast ja eine total coole Radiostimme, ja.
Ja,
Aber im Alltag neige ich dazu zu nuscheln, insbesondere wenn ich nervös bin, ja. Oder schnell zu reden. Es ist spannend. Also da kann ich ganz viel beobachten, was ich in verschiedenen Kontexten dann da auch konstruiere an dem Beispiel Stimme nur, ja.
das ist ja ein herrlicher Schmerz, durch den jeder Podcastler ja durch muss, die eigene Stimme zu hören, weil du die innerliche anders hörst. Na, geht jeder. Und sich selbst zu ertragen, okay, so rede ich, ach, gucke mal, spreche die Sätze nicht zu Ende, mir fehlen Wörter und so,
Ich
ne?
schneide Vokale oder irgendwas ab, ja.
Genau. Ich habe es am Anfang so gemacht, ich habe es auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört, dann konnte ich mich besser ertragen, ne? Und
Ja, das
konnte mich
ist.
so rantasten, wie ich da so wirklich klinge. Aber es gibt dazu ein schönes Bild, was ich von Michael Hampe mal bekommen habe. Das hat er mal in Sternstunden der Philosophie gesagt. Ich glaube, mit dem, wie heißt der andere, Eschberger oder so. Ja, irgendwie anders. Michael Hamper ist Philosophieprofessor in Zürich, schreibt sehr gute Bücher. Und da ging es ja darum, die eigene Stimme zu finden. Also wie kannst du irgendwie dazu stehen, ja, so klinge ich, ja, nicht nur im Außen, sondern das habe ich zu erzählen, aus meiner Biografie heraus, aus meinem Leben heraus, und das ist okay. Also ich stehe zu der Stimme in der Welt, die ich habe. Und das fand ich einen ganz
Zu
schönen Begriff, weil das einen nochmal so von der Kraftseite damit verbindet, dass es okay ist, eine Stimme zu haben.
Das bringt mich gerade zu dem Punkt, das hatte ich dir im Vorgespräch kurz erzählt, was mich gerade bewegt, nämlich das Verzicht auf Leugnen. Und da muss ich jetzt dran denken, ne? Also mir ist ja klar geworden, für das, was jetzt in der vergangenen Woche bei mir passiert ist, wie viele Anteile ich unbewusst von mir verleugne. Ja? Und jetzt das Beispiel Stimme, wenn wir das schwer hören können und ich mich daran gewöhne und dann anfange, meine Stimme zu akzeptieren und dann vielleicht auch lerne, sie zu erheben, weil ich mich nicht mehr verleugne und meine Stimme erhebe, jetzt mal bildlich gesprochen. Das ist so gerade das Thema, was ich bei mir entdeckt habe. Oh, verdammt. Ich fange an, mich zu beobachten, wo habe ich mich in meiner Geschichte verleugnet, weil ich nicht gut mit mir in Kontakt war, wo ich vielleicht was gemerkt habe, es aber nicht wahrnehmen konnte und dann dadurch nicht aufrichtig in der Integrität meines Seins sein konnte. Ne?
Ja, ich formuliere das gleiche Bild ein bisschen anders. Ich nenne es halt den Raum der Besprechbarkeiten erweitern. Also,
Ja,
wo bist du schon sprachfähig?
das kenne ich auch,
Kannst
ja. Ja.
deine Bedürfnisse äußern und wo verstummt es noch in dir, ne? Und das kennen wir, glaube ich, alle. Oh, das sagt man dir nicht, das tut man dir nicht, das sage ich besser nicht, ne? Und du übergehst dann vielleicht innere Bedürfnisse oder Wahrheiten, die in dir existieren. Und dann ist die Frage, was ist am Rande deiner Besprechbarkeit? Also was fühlst du schon, aber bringst du noch nicht in Bewusstsein und Sprache? Und das finde ich einen spannenden Vorgang, auch über das Thema Fühlen. Dass das Fühlen schneller ist als das in Sprache bringen. Und dass deswegen unsere emotionale Wahrnehmung ja erstmal ein Wahrnehmungsangebot ist. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Uiuiui, mache ich das
Ja.
wirklich? Ich habe da kein gutes Gefühl. Ne? Aber ich sag mal nichts. Ne? Diese zweite Intelligenz zu nehmen, also neben der rationalen, sondern Zugang zu finden zu diesem, was ist am Rande der Gewahrwerdung, was schon gefühlt wird. Ja, ich habe da kein gutes Gefühl, was ich dann in die Bewusstheit und in die Besprechbarkeit über Worte bringe.
Ja.
Und das ist ein spannender Vorgang auch deswegen, weil diese Wörter ja zum einen unser Ich und unser Bewusstheit konstruieren und auch einen anderen Kohärenzausgleich schaffen können. Das merkst du dann, wenn du, sag mal, Beef mit irgendwem hast und dann redest du und sagst, gut, dass wir drüber geredet haben. Allein, dass wir drüber geredet haben. Jetzt geht's mir besser. Jetzt, wo diese Worte gefallen sind, jetzt, wo das zur Sprache geworden ist, jetzt, wo das sichtbar in Sprache geworden ist, geht's mir wieder besser. Und dieses sichtbar emotionale Energie in Sprache bringen ist an sich das bewusste Fühlen.
Ja. Sich das anschauen, sich damit auseinandersetzen, darüber reden. Ne?
Genau. Und dieses Reden allein hilft auch nicht, stimmt auch. Ne? Aber es ist eine ganz wichtige Tür, diese Besprechbarkeit zu erhöhen, weil wir uns im Nichtversprachlichen oft so ein bisschen verkindlichen. Und das passiert ganz viel in Organisationen. Du fühlst die ganze Zeit rum und sagst nichts, weil es keine Räume gibt, wo Spannungen mit Kommunikation versorgt werden können. Ja, und dann rumort es halt so und empört sich, ne?
Also ich war ja letztens habe ich einen, weil du es gerade schon angesprochen hattest, tatsächlich auch beim IDG Inner Development Growth Workshop mit Robert Keegan online dabei.
Ja.
Und ich habe letztens selber mit einer Projektgruppe zwei halbe Tage innere Entwicklung als Thema gehabt. Und im Grunde ging es denen, das war der Auftrag. Wichtig war ihnen, dass das Team mitten ins Gespräch kommt, in einen Austausch. Und die inneren Entwicklungsziele waren letztlich das Vehikel, Dinge besprechbar zu machen, weil es gab einen sachlichen Grund, sich zu treffen, und das war das Thema. Und wir haben dann über die Beziehungsthemen quasi sich austauschen lassen, um Bewusstsein für diese Themen zu bringen. Und das sind ja bei den Inner Development Goals 23 Fähigkeiten, die in dem Framework genannt werden und beschrieben werden. Und der Ansatz war ganz einfach, dass sie sich selber erklären, was sie unter diesen Fähigkeiten verstehen und wie es ihnen damit geht im Projekt. Und am zweiten Tag dann übersetzen, wenn wir jetzt dieses Verständnis darüber haben, diese Fähigkeiten, was heißt denn das für unser Projekt? Was brauchen wir denn noch? Oder wo sind wir, was haben wir schon? Wo wollen wir was weiterentwickeln? Da war für mich interessant zu beobachten, wie dann auf der nächsten Ebene von innen und außen, nämlich ganz schnell, also das eine ist das Individuum, wie geht es mir damit und mit meinen Kollegen, aber dann ganz schnell geht es. Gehen die Leute auf Projektebene ins Außen? Wer ist denn die Zielgruppe unseres Projekts? Wo ich sage, und jetzt geht mal wieder ins Innen. Wie geht es euch denn als Projektmitglieder im Projekt? Ne? Wegen innerer Entwicklung und äußerer Entwicklung. Ja, und da ist im Grunde auch dann der Raum entstanden, darüber zu reden. Ja.
Ich nehme ja auch diese Ideen von Robert King sehr gerne in Seminaren und Kursen, wo er ja auch sagt, mit seinem Immunity to Change oder der nächste Schritt, wie ich es auch gerne nenne, weil er eben rausgeht aus dem linearen, dualistischen Denken. Heute ist so, morgen sollte es so sein, jetzt mache ich mir mal ein Ziel und dann tue ich das. In eine dialektische Dynamik, wo du guckst, ja, okay, was ist dein Entwicklungswunsch? Was tust du denn aktiv anstatt dessen? Was sind deine verborgenen Verpflichtungen dahinter? Was sind die Gefühle dahinter? Und was sind deine Überzeugungen und Annahmen dahinter? Um zu sehen, ja, dass es eine These gibt, eine Antithese und du eine Synthese
Synthese.
brauchst. Ja, also wie kannst du beiden Anteilen gerecht werden? Der eine, der was will, der eine, der was nicht will. Und die Bedürfnisse von beiden Seiten dahinter siehst. Ne? Und dieses dialektische Denken, also eine weniger in Schwarz-Weiß, A ist blöde, muss verboten werden, das hasse ich, das ist super, hinzu, okay, welche Bedürfnisse sind dahinter, wie können wir die verbinden, wie können wir synthetischer auch an schwierige Dynamiken rangehen und verbindender darüber denken. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, eben nicht polarisierender zu werden durch Spaltung und Empörung, sondern verbindender, indem wir sehen, ja, welche Bedürfnisse liegen dahinter und wie können wir uns die mit anderen Handlungsstrategien vielleicht erfüllen. Ne?
Und dann sind wir auch wieder in dem Raum der Besprechbarkeit, darüber dann zu reden, sagen, ey, können wir aus der Polarisierung aussteigen und was brauchst du denn? Und was brauchen wir?
Genau.
Was kann daraus, wenn wir es zusammen tun, als Synthese entstehen? Auch wenn uns das andere, was uns fremd scheint, erstmal Angst macht, ne?
Genau, ich wurde gestern auch in so einem Radio-Interview gefragt, ja, die Menschen haben genug von Veränderung, die wollen sich nicht mehr verändern. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das ist ja ein spannender Veränderungswunsch. Ich habe den Wunsch nach Veränderung, dass wir eine Welt schaffen, wo sich weniger verändert werden muss. Ne? Also letztendlich auch der Wunsch nach keiner Veränderung, ein Wunsch nach Veränderung. Ja, also, und das finde ich interessant auch, wie Gunther Schmidt aus hypnosystemischer Sicht sagt, egal wie aufgebracht jemand ist, dahinter ist ein Wunsch nach etwas. Ja, wie kannst du das herausfinden und wie kannst du in diesem Wollen vielleicht eine Gemeinsamkeit finden?
Das ist ja auch etwas, was Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation auch schon sagte, ne? Jede Strategie, die ein Mensch wählt, ist der Versuch, Bedürfnisse sich zu erfüllen. Und Konflikte oder Gewalt an vielmehr ist halt der tragische Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse, ne?
Genau. Und dieser Wunsch nach Zugehörigkeit, nach Sicherheit, nach Vorhersehbarkeit, der liegt ja hinter ganz vielen auch Ideologien, wo man so denkt, oh ja, finde ich jetzt nicht sinnstiftend, aber das Bedürfnis ist vielleicht vollkommen okay.
Ja, genau. Und wie ist es dann? Also, du hast ja dann irgendwie eine Entscheidung getroffen, dass das Thema dir so wichtig ist, dass du darüber publizierst, dass du Workshop machst, dass du das in die Welt trägst. Da ist ja, bin ich jetzt mal neugierig. Warum ist dir das wichtig? Also, Geld verdienen müssen wir alle, aber ich glaube, das steht gar nicht im Vordergrund bei dir. Was ist dein Motiv, dass du dir dieses Thema gezogen hast? Das gibt dir ja bestimmt Sinn.
Naja, klar, zum einen, weil ich gesehen habe, dass diese Ideen von Selbstentwicklung wichtig sein können, dass sie Möglichkeiten erhöhen. Also da bin ich ganz bei Karl-Heinz von Förster. Ne? Handle so, dass sie die Möglichkeiten erhöhst.
Ist auch mein Mantra seit dem Studium.
Genau. Also wie kannst du mehr Möglichkeiten schaffen? Ne? Und natürlich ist es auch so, wie geht die Welt in Resonanz mit mir? Was entsteht, was emergiert? Und das hast du ja oft gar nicht so in der Hand. Ich habe dann irgendwann angefangen in meinen Beratungen, und das ist ja das Interessante, wenn du als Berater in die unterschiedlichsten Kontexte kommst, und ich kam ja mit dem Thema Werte da rein. Du hast immer Unternehmen, die sagen, ja, wollen mit Werten arbeiten. Also von außen gesehen immer das Gleiche. Dann merkst du aber, die gehen da ganz anders mit um. Und dann merkst du, ach schau mal, da gibt's Sonne, Sonne, Sonne. Und irgendwann hast du so ein Gefühl, ach, das sind die hier. Da gibt's die, die wollen, dass die Werte auf Poster drucken, an die Wand hängen und dann sollen sich alle dran halten. Da gibt's die, die wollen irgendwie 8 Werte haben, die so appellig sind, die wollen sie in eine Schublade legen und fertig. Da gibt's die, die wollen irgendwie die geilsten, tollsten Werte haben und super damit wirken. Und dann gibt es die, die wollen Werte formulieren, damit arbeiten, die in Diskussionen bringen, die immer wieder lebendig haben, Storytelling da dran machen. Und dann gibt es die, die wollen wirklich ein neues Unternehmen über ihre Werte formen. Und dann sagst du, Ach, guck mal, jeweils andere Handlungsstrategien, obwohl das Thema so gleich aussah.
Hm.
Also ist mir dann bewusst geworden, da ist die Haltung dahinter.
Hm.
Und dann schaust du dir die Literatur auch zu dieser Entwicklungspsychologie an, Keegan, Löwinger und so weiter, und merkst, ist für die Businesswelt nicht zugänglich. Liest keiner. Musste Bildchen machen, kürzer, einfacher. Ne? Also, und dann im Ausprobieren dessen habe ich dann gesehen, ach, das ist ja super anschlussfähig. Da können die ja was mit anfangen. Ja, dann sehen die in der Reflexion, ach, so gehen wir mit Werten um. Ach, da sind wir. Ach, das ist unsere Denkweise. Könnten wir aber auch so machen. Und so ist das erstmal entstanden, dass ich gesehen habe, das ist wirksam. Und irgendwann hatte ich so viel Material, dass ich gesagt, jetzt kannst du auch ein Buch draus machen. Und dann habe ich gemerkt, auch das geht ja in Resonanz. Das finden die Menschen spannend. Ja, dann kannst du ja auch noch das machen. Ja, so dass diese Dinge emergiert sind. Und irgendwann habe ich dann auch einen Podcast gemacht, ich wir alle. Irgendwann habe ich die Community gegründet, Haltung erweitern. Und jetzt sind wir gerade in dem Prozess, Wachstumsgefährtinnen Kreise in Deutschland, Schweiz und Österreich zu machen, sind jetzt über 200 Leute am Start. Und jetzt entsteht wieder was Neues. Also insofern lasse ich mich auch so ein bisschen überraschen, was dann noch alles um diese Idee entsteht. Aber es ist jetzt nichts, wo ich so einen Masterplan habe, sondern eher, wo ich mit dem gehe, was in Resonanz kommt.
Ja. Das ist spannend von dir zu hören, weil ich habe die ähnliche Erfahrung gemacht. So bin ich auch zur Ich-Entwicklung gekommen. Also ich war nämlich in agilen Organisationsentwicklungsprojekten. Und allein schon, wie jemand mit agil umgeht und was er darunter versteht und welches Motiv er hat, ist schon für sich. Und dann habe ich eine Organisation 2 Jahre begleitet und wir haben dann Orientierungsworkshops gemacht. Es ging vor allem um kollegiale Führung von meinen Kollegen Bernd Österreich und Claudia Schröder, das Thema. Und dann war ich irgendwann irritiert, warum die Mitarbeiter, obwohl wir Orientierungsworkshops gemacht haben, wir haben Skill, so Fähigkeitsworkshops und so weiter gemacht, nicht in Resonanz gehen. Und ich habe den Eindruck gehabt, verdammt, ich glaube, ich werde nicht verstanden. Dann habe ich natürlich erstmal überlegt, hat das was mit meiner Didaktik zu tun, mit dem Workshop an sich oder so, rumgedreht, auch nichts. Also ich war dann ratlos. Und dann habe ich angefangen, Literaturrecherche zu machen, um zu verstehen, woran könnte das liegen. Und so bin ich dann auch auf Ich-Entwicklung gestoßen und habe gesagt, ja, die Leute haben verschiedene Konstruktionen, Bedeutungsgebung, Dinge, die ihnen wichtig sind, die sie wahrnehmen und die sie nicht wahrnehmen. Und ich habe dann gemerkt, ich spreche auf irgendeiner anderen Ebene. Wir müssen anders mit denen reden oder meine eigenen Erwartungen reduzieren, damit es losgeht. Und also das fängt damit an, dass Leute sagen einfach, ich möchte gar nicht entscheiden und Verantwortung. Ich möchte gesagt bekommen, was ich mache. Und dann komme ich hier hin, mach das und gehe nach Hause. Andere sagen, ey, sag mir, was das Ziel ist und dann mache ich selber, ja, lass mich in Ruhe. Und andere wollen ganz viel reden und sich austauschen, haben unterschiedliche Bedürfnisse und wollen sich absichern oder solche Sachen, ne? Und das ist ja so dann diese Metaebene, sind wir schon wieder bei Haltung.
Genau. Und früher habe ich auch gedacht, ja, es sind halt unterschiedliche Typen.
Ja.
Ja, und ja, gibt da Sonne und Sonne, ne? Die Welt ist
Ja.
bunt. Und dann zu sehen, ja, irgendwie schon, aber dahinter, und das finde ich ganz interessant auch an der Ich-Entwicklung und diesen Forschungen, dass ja Sigmund Freud entdeckt hat, guck mal, was macht die Sprache, das Zusammenspiel von Sprache und Gefühl.
Ja.
Also die Talking Cure. Wenn du in Versprachlichungsrituale gehst, wie zum Beispiel therapeutischer Kontext und sagst, na, Sebastian, wie geht's dir denn? Welche Spannung hast du? Erzähl doch mal. Dass durch das Erzählen eine Bewusstseinsveränderung entsteht, ein anderer Zugriff auf deine emotionale Welt. Ja, dann hat Erik Erikson, Schüler von Freud, das in so Stufenmodelle entwickelt. Und Jane Löwinger als Forscherin, auch damals in Harvard, festgestellt, ach, schau mal, das geht mit der Versprachlichung einher.
Ja.
Also dieses radikal konstruktivistische, dass Entwicklung sich auch daran zeigt, wie du unterschiedlich auf gleiche Spannung mit Sprache reagierst. Und da den Schlüssel habe ich eher so gelernt als Hypnocoach. Also Milton Erickson, hypnosystemische Ideen, wie eben über Sprache Wirklichkeit erzeugt werden. Und wir alle in so einer Art Wachhypnose leben, ja, wo wir eben Sprache als Filter zwischen uns und der Realität haben. Ja, und auch mit einem schlafenden Ich, das sich nicht seiner selbst erinnert, mit Sprache hantieren, aber dann genau diese Phänomene auftauchen, die du ja auch so beschreibst. Jemand redet die gleiche Sprache, der redet auch Deutsch, aber du hast das Gefühl, der versteht mich gar nicht. hätte eine ganz andere Sinnbildung dahinter.
Ja.
Und das in der Ich-Entwicklung beschrieben zu sehen und zu sagen, jetzt verstehe ich auch, welche Art von
Ja.
Übersetzungsarbeit da immer läuft zwischen den Haltungen und warum sich das so unterschiedlich anhört, aber auch, wie du es weiterentwickeln kannst. Und das, finde ich, war nochmal so was Besonderes. Also nicht nur zu sagen, ja, Menschen sind halt unterschiedlich, sondern Menschen sind unterschiedlich in sinngebenden Sprachkonstruktionen und das kannst du eben auch wissenschaftlich beschreiben und analysieren. Ja.
Ja, genau. Das hat in dem Projekt sogar dazu geführt, dass dann die Leitung entschieden hat, die Auswahl von Führungskräften unter Beachtung vom Reifegrad zu machen.
Ja, genau. Das ist ja so ein
Weil die gesagt
Klassiker,
haben,
ne?
weil sie gesagt haben, lernen können wir denen alles beibringen über Workshops, was sie fachlich brauchen. Meist ist ja so, dass die Fachleute dann Führungskräfte werden, weil sie das so gut können und dann schnell überfordert sind, weil sie diese Haltung, die es in der Rolle braucht, noch nicht haben. Und da haben sie gesagt, ja, Entwicklung können wir nicht leisten, weil es Jahre dauert manchmal.
Genau, das ist ja so, dass du nicht mehr nach Positionsmacht schaust, sondern zu Rollenverantwortung übergehst.
Ja.
Ja, das ist ja so eine Zwitterkonstruktion, die fast alle haben. Und wenn du dann aber noch schaust, passt die Komplexitätsfähigkeit zur Rolle. Ja, wenn einer jetzt irgendwie Menschen führen muss, ist der empathiefähig? Ja, hat er den Kanal offen? Ja, oder muss ich sagen, du bist der Super-Experte, wunderbar. Ne, aber das mit den Leuten führen, das überlassen wir anderen. Und in ganz vielen Organisationen trennen die ja jetzt fachliche Führung und personelle Führung. Ja, das ist auch so ein, zu versuchen, dieses Dilemmata zu umgehen.
Das hört sich so nach Matrix an.
Ja, genau. Also das ist ja so dieser klassische Schritt raus aus den Silos hin zu Matrix. Ja, um dann vielleicht in agileren Formen zu landen oder auch nicht, ne? Aber das ist schon dieses Gewahrsein, da gibt es unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Sprachräume, die da bespielt werden müssen. Ja, und sich dessen bewusst zu werden, ne?
Ja, also das Thema ist für dich relevant geworden aus deiner Beobachtung deines eigenen Tuns und dass es dort letztlich ja Sinn ergibt und einen Mehrwert auch schafft, dieses Bewusstsein zu entwickeln und es ist anschlussfähig jetzt auch im Business. Ich finde auch, jetzt von außen beobachten gesagt, dass das deine wesentliche Leistung ist, durch deine Bücher diesen Transfer herzustellen. Also ich finde, dadurch hat das Fahrt aufgenommen, weil es also greifbarer wurde. Ich habe auch das Buch von Thomas Binder gelesen, der seine Dissertation über Ich-Entwicklung in Coaching und Beratung geschrieben hat. Das ist sehr wissenschaftlich. Das ist echt ein Knochen dann, wenn man das in die Praxis übersetzen will. Und ich finde, da hast du mit deinen Büchern den guten Transfer hergestellt. Ja.
Ja, ich habe mit Thomas natürlich auch drüber geredet, er hat natürlich auch meine Sachen gelesen. Er sagt, ja, ich verstehe, dass ein Wissenschaftler da gewisse Bauchschmerzen hat, ja, weil es doch teilweise Unschärfen hat im wissenschaftlichen Sinne. So dass ich sage, ja, okay, ich verweise dann auf die Doktorarbeit von ihm, auf andere wissenschaftliche Studien. Wer da einsteigen will, kann da einsteigen in der Tiefe. Und trotzdem sehe ich es auch so. Ich glaube, es geht erstmal um Anschlussfähigkeit, Entwicklung als ein Thema zu etablieren, also Selbstentwicklung als ein Thema und dafür Landkarten, Orientierungshilfen zu geben. Wenn du dann losmarschierst, wirst du merken, ah ja, jetzt lese ich dies noch, das noch, jenes noch und gehst dann tiefer rein. Ne?
Ja, quasi die Brücke
Die
zu
Türe.
schlagen, damit es besprechbar wird, ne, dass wir mal darüber
Genau.
reden und eine Offenheit entsteht. Ne? Genau. Ja, ich würde fast vorschlagen, wir sind fast 45 Minuten unterwegs, dass wir es rund machen, wenn es für dich passt. Und ich steige immer in diesen Abschluss ein mit dem, gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was du dazu sagen möchtest, was du teilen möchtest?
Ja, vielleicht, dass wir arbeiten ja gerade an einem neuen Buchprojekt, fühlen, ja, mit Emotionen arbeiten, weil in den ganzen letzten 10 Jahren, wo ich mit diesen Ideen unterwegs bin in Organisationen, merke ich so, an sich wissen wir ja alles. An sich sind wir schlau, wir haben die Mittel, wir haben alles, ne? Und die Frage ist, wir bleiben dann in irgendwie so einer emotionalen Betroffenheit auch, weil die Dinge vielleicht doch nicht so in Balance sind, wie sie sein könnten. Und dann geht's dann so aus mit die paar Jahre noch, mich betrifft das ja nicht mehr. Ne? Und diese Energie des Fühlens, ja, des Spannungsfühlens mal zu nutzen, um zu sagen, ach, vielleicht machen wir unsere wirklichkeitsprägenden Überlegungen noch ein Schleifchen dran. Ja, jetzt im Moment versuchen wir ja noch mit Regression an vielen Stellen zu arbeiten. Nö, wir lassen das alles weg, wir ignorieren es einfach. Ne? Wir sagen, die Zäune hoch, die Wände hoch und was uns zu komplex ist, stellen wir einfach so dar, als wäre es kein Thema. Ne? Ich denke, das ist so ein temporäres Phänomen und dass dieser Zugang eben nicht ist über mehr Wissen, sondern eben dieses zweite Intelligenzsystem Lernen dazuzunehmen und eben nicht so wie früher Emotion oder Ratio, sondern zu sagen, nee, nee, nimm mal die emotionale Energie plus deine Ratio, plus deinen aufgeklärten Verstand und schau dir mit diesem aufgeklärten Verstand mal dein Innenleben und deine emotionale Energie. Was stellen dir dir eigentlich für Informationen bereit? Schau dir das an. Und da sind wir ja ganz bei deinem Motto, ne, Empathiefähigkeit und Empathie schenken, vielleicht sich selber Empathie schenken für das, was ich eigentlich wahrnehme. Und das ernster zu nehmen im Sinne von, ja, da sind ja Informationen drin, ja, die mir helfen können, mit mir mehr in Kohärenz zu kommen und uns auch helfen können, mit Teams anders kohärente Arbeitsweisen zu finden. Und auch in der Welt. Also das ist im Moment das, wo ich so denke, das ist ganz spannend. Und du hast ja auch erzählt, du hast gerade mit Klaus Eidenschink den Podcast gehabt, den ich auch hatte, ne, der auch gerade ein Buch über Gefühle schreibt. Und es taucht jetzt so an verschiedenen Stellen auf, dass ich glaube, das Fühlen so rauskommt aus der Igitt-Ecke. Das machen wir hier nicht, das gehört hier nicht hin. Sondern mehr Menschen merken, nee, nee, das ist zu mir zugehörig und das möchte ich auch haben und das ist eine wichtige Qualität und wie wir es schaffen, auch über die Inner Development Goals, die du zitiert hast, in diese Innenwelt die Reise antreten, um mit der Außenwelt vielleicht komplexitätsfähiger umgehen zu können.
Ja, da gehe ich in Resonanz. Für mich ist das dieses, da liegt ein Potenzial drin, was wir noch erschöpfen können. Und mein Thema ist ja gerade das Verzicht auf Leugnen, ne, und das Wegdrücken von Gefühlen im Business, ne. Vielleicht ist, und das ist ja immer in Krisen, ne, dann fangen wir an, neue Strategien auszuwählen, uns für Dinge zu öffnen. Und vielleicht ist es gerade die Phase zu sagen, okay, wir haben alles schon unsere Prozesse durchgedacht, effizient gemacht. Da ist nichts mehr an Wachstum zu holen. Vielleicht geht es jetzt statt um Quantität und um Qualität, und das liegt im Fühlen, ne.
Es ist ja herrlich, diese ganzen effizienzgetriebenen Organisationen haben ja alle kein Genug definiert. Also kommen die alle in diese Situation, da es nie genug ist und Zeit immer weiter verdichtet wird, ja. Denn irgendwann ist die Zeit hart und irgendwann sagen die alle das Gleiche. Wir haben keine Zeit. Ja, und das ist ja gerade so die große Erzählung in Organisationen, dass man sich gegenseitig erzählt, wie man keine Zeit hat. Hast du auch keine Zeit? Nee, ich habe auch keine Zeit, ne? Und keiner sagt mehr, du, ich habe Zeit, lass uns mal am Unternehmen arbeiten, lass uns mal strategisch vorgehen, lass uns mal langfristig vorgehen. Und der Zustand führt ja eben in so eine Erregung oder auch so eine Unruhe. Und jetzt versuchst du was für verschiedene Beruhigungsstrategien. Eine ist, dann lass uns die Zeit anhalten und zurückgehen. So nach dem Motto, macht, dass es wieder ist wie in den 80ern, ja, wo wir keine Globalisierung hatten und dies und das und jenes nicht. Also wir versuchen Dinge wegzuschnibbeln, ja, was ein bisschen irrational ist. Oder du sagst, ach, schau mal, ja, vielleicht liegt es ja an diesem reinen Effizienzdenken. Ja, in dem Moment, wenn ich jetzt anders überlege, ne, also wie können wir eine Gesellschaft kreieren? Und da finde ich diesen Grundsatz ganz gut. Nichts macht so unglücklich wie Vergleichen. Und nichts führt zu so viel Kohärenz wie gute Beziehungen. Wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, wo wir nicht sagen, Effizienz ist die Lösung für alles, mehr leisten, mehr wachsen, mehr, sondern vielleicht, ja, da definieren wir mal eine Suffizienz, eine Genügsamkeit, wo wir sagen, so reicht es, aber die Bedürfnisse erfüllen wir uns eben nicht mehr durch ein Mehr davon, sondern durch bessere Beziehungen. Und das könnte spannend sein. Und da, glaube ich, werden sich jetzt auch, das ist so meine Beobachtung, neue Subsysteme und Substrukturen entwickeln, weil du einfach merkst, nee, das tut mir nicht gut, in dieser Art von Aufgeregtheit zu bleiben und mich zu erzählen als ein Mensch, der keine Zeit hat. Weil dann wird dein Leben ja auch ganz kurz, wenn du nie Zeit hattest. sondern hin zu menschlichen Netzwerken, menschlichen Kontakt, ja, empathischen Kontakt, weil er dich anders nähert.
Ja. Das ist spannend, du sprichst damit quasi Episode 75 von meinem Podcast hier an. Demokratie fehlt Begegnung. Und
Genau.
Reinhard ist Soziologe, hat jetzt ein Buch rausgebracht, das heißt Demokratie fehlt Begegnung, und er sagt genau das. Wir müssen wieder die Orte schaffen im Analogen, wo wir uns begegnen und Beziehungen gestalten können.
Und das tun wir ja auch. Und da finde ich, sag mal, wie du zum Beispiel jetzt diesen Ort schaffst,
Ja.
Empathieschenker. Das ist
Ja.
jetzt ein virtueller Ort, ja.
Ja.
Und trotzdem treffen sich hier ja wahrscheinlich Brüder und Schwestern im Geiste und erfahren geistige Geborgenheit. Dass du merkst, ach, guck mal, ich bin ja nicht allein mit meinen freaking Gedanken, Empathieschenker zu sein. Ja, wo denn hier, was soll das denn? Ja, was bist du denn für ein Weichei hier? Bist du nicht ein Bundi? Und so, sondern zu sagen, nee, nee, damit gehe ich in Resonanz, finde ich super. Und wenn mich ein Empathieschenker zum Podcast einlädt, dann bin ich natürlich dabei. Weil ich so sage, der Mann muss gut sein, ne? Der hat was vor, ne? Der will was, der
Also
tut
wieder
was, ne?
bei der Konstruktion, genau,
Ja, genau, der hilft mit, eine
ja.
komplexitätsfähige Konstruktion
Ja,
aufzubauen,
ja,
die sich auch aufbaut. Die
ja.
ist nicht so sichtbar, da reden die Zeitungen nicht drüber. Ich sage das
Genau.
manchmal auch in Seminaren,
Ja.
wenn die Leute so sagen, ach, war das schön, heute zusammen zu sein. Ich habe so eine Verbundenheit hier mit diesen Menschen gespürt. Dann sage ich auch, ja, du, da wird keine Zeitung drüber berichten.
Genau.
Aber wenn jetzt einer dem anderen die Birne einschlägt, dann wären wir irgendwie morgen in der Zeitung. Und dieser Entwicklungswunsch, ja, den merke ich in ganz, ganz vielen Unternehmen. Ich war jetzt im Bankenwesen, ja, wo du immer denken würdest, die Banker, die blöden Kapitalisten oder so. Nee, ganz im Gegenteil.
Die wollen neue Lösungen.
Die sind transformationserfahren. Die haben richtig was durchgemacht die
Ja.
letzten Jahre über Digitalisierung und Bankenkrise. Das sind Menschen, die vielleicht von sich aus nie so losgezogen sind in ihrem Leben. Ich will mich selbst entwickeln und die Welt transformieren. Die sich aber trotzdem auf ihrer Ebene irgendwie dran beteiligen.
Ja.
In diesen paradoxen Situationen auch noch ein altes System zu bedienen, Profitwachstum und so weiter, aber gleichzeitig merken, Mist, wir müssen noch was Neues schaffen, weil das Alte ist endlich.
Ja.
Und sterben die Kunden weg, ja, wir werden nicht
Ja.
mehr mit Wachstumsmärkten zu tun haben, wir werden mit Postwachstum zu tun
Ja.
haben. Und da ist ganz viel in Bewegung, was mich durchaus optimistisch stimmt.
Ja. Ich sage immer, wo viel Schatten ist, muss auch viel Licht sein.
Genau, Entwicklung ist krisenhaft und das ist ja auch interessant, wenn wir sagen, ah, wir sind in der Multikrise, sage ich ja, wir sind in Multiwachstumsräumen, die auch entstehen. Ne? Und gleichzeitig ist die Sache offen, man weiß nicht, ob jetzt, sagen wir mal, starke Aufladung der Empörung entstehen und der Isolation, kann
Ja.
gut sein. Es wird spannend sein, welche Rolle KI da drin spielt. Ja, sind es
Ja.
Verdummungsmultiplikatoren
Ja.
oder sind es eben auch, und das finde ich auch spannend, in welchem Sprachkonstrukt redet eigentlich die KI?
KI, genau. Ja, und wenn
Ja,
man davon
und
ausgeht, dass sie von, sag ich mal, durchschnittlichen Daten gefüttert wird, dann würde man ja quasi eine gesellschaftliche Reife beobachten können.
wenn du sie testest, jetzt so, das schreibe ich auch in meinem zweiten Buch, Haltung erweitert, da gibt es diesen Test, den man mit Susan Kuhn-Reuter gemacht hat, und man hat ihr den normalen Ich-Entwicklungstest von der KI ausgefüllt gegeben, und das ist schon 2 Jahre her, dann ist sie schon in einer reifen Eigenbestimmung, aber ein bisschen soziopathisch veranlagt, ja, weil sie natürlich nicht in Selbstreflexion gehen kann, ein Teil von mir ist so, ein Teil von mir ist so. Aber auch hier wird die komplexitätsfähiger. Und das finde ich interessant. Ich lese ja auch gerade Harari Nexus, ja, sehr zu empfehlen, wo er eben beschreibt, wie jetzt eine Intelligenz, also kein Bewusstsein, aber eine Intelligenz mit unserem kollektiven Bewusstsein anfängt zu interagieren und das mitzuformen.
Ja, ich habe sogar ein Statement von ihm gehört, wo er sagt, dass die KI in der Lage ist, sich selbst zu ermächtigen und Kontrolle zu übernehmen.
Genau. Und da kommst du jetzt ins Spiel mit der Empathie, weil die Frage ist ja, ob das, was dann vorgeschlagen wird, also wir hatten ja das Phänomen, über das Harari auch schreibt, dass Empörung belohnt wurde. Also Empörung führt zu Interaktion, also je reißerischer ein Post, desto mehr Klicks kriegt er, desto mehr wird er da oben gespült. Und er macht am Beispiel Burma, wo dann die Rohingya dann verfolgt wurden, ja, weil es so aufgehetzt wurde, ne? Das ist ja eine Art, ne? Aber führt es so zu einem Spannungsausgleich, zu einem Kohärenzempfinden, dass du sagst, ey, das ist so geil, mich zu empören, das ist super. Das macht mir langfristig Spaß, ne? Oder sagst du, boah, das erschöpft mich aber auch, einen ganzen Tag empört zu sein. Das ist anstrengend. Und dann wähle ich auch noch irgend so einen Oberempörer, aber es kommt zu nichts. Also es tritt nicht dieser Zustand ein. Ach gut, dass wir uns jetzt jahrelang empört haben über die anderen. Gut, dass die anderen jetzt nicht mehr dabei sind. Jetzt ist gut. Und das wird spannend sein, inwiefern dann doch das Fühlen, die Empathie ein Regulativ ist, was auch steuert. Ne? Und jemand sagte mal, das fand ich interessant, zwei Dinge. Wenn du Menschen in Entwicklung bringen möchtest, also wenn du dafür sagen würdest, ja, interessiere mal Menschen für Bewusstseinsentwicklung, müsstest du zwei Dinge tun. Ja, einmal ihnen ihre Sterblichkeit bewusst machen, dass du merkst, ich bin sterblich. Ja, das geht nicht unendlich. Es gibt keine Festschreibung, sondern es gibt nur das Stirb und Werde, sonst bist du ein trüber Gast auf dieser Erde, wie Goethe sagte. Ja, und lerne Widersprüchlichkeiten, emotionale Widersprüchlichkeiten in dir selbst wahrzunehmen. Weil diese inneren Anteilskonflikte, ein Teil fühlt so und ein Teil sagt, oh, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ein Teil, oh, willst du das wirklich? Ne? Dieses Organ in uns, was eben das Empathieorgan ist, ja, weil Empathie hat auch damit was zu tun, emotionale Widersprüchlichkeiten zu erleben, sagen, das ist nicht gut. Das ist schmerzhaft, das tue ich dem Menschen nicht an, das tue ich dem anderen nicht an. Ja? Das ist ja auch noch ein Korrektiv, zu dem wir noch Zugang haben, was du natürlich auch ideologisch verschütten kannst. Aber es ist die Frage, ist Empathie also eine natürliche Fähigkeit des Menschen? Ne? Und sind wir nicht doch Wesen, die deswegen erfolgreich waren, weil sie kooperations- und empathiefähig sind? Ne?
Meine Antwort auf deine Frage wäre, ich glaube ja, dass wir empathiefähig auf die Welt kommen, weil Babys müssen mit Spiegelneuronen arbeiten, sie können noch nicht sprechen und so reingehen. Und wenn wir uns, ich glaube, wenn man sich in Kinder einfühlt, weil wir nicht mit ihnen sprechen können, müssen wir es auch anwenden. Ich vermute nur, dass wir es über die Schule verlieren.
Genau, und gleichzeitig bleibt es im Hintergrund. Also es ist
Genau.
ja immer noch das, was sagt,
Es darf nur nicht sein in dem.
ja genau, es darf nicht sein, ja, und da braucht es dann emotionale Referenzerlebnisse.
Genau.
Und das erlebe ich auch in Organisationen, wenn du dann einmal anders gesprochen hast,
Gehen die
dann
Räume auf.
diese herrlichen drei Antworten, das hätte ich nicht gedacht, dass wir heute hier so reden
Ja,
können. Ich
ja,
habe nicht gedacht, dass so
ja,
schnell so viel
ja. Ja,
Vertrauen
ja, ja,
entsteht.
ja.
Und das ist was ganz Besonderes. Normalerweise machen wir das nicht. Ne? Und das kennt
Genau.
jeder,
Genau.
der mit Menschen arbeitet,
Ja.
ne? Dass es darum geht, diese Räume der Besprechbarkeit zu
Genau.
erzeugen. Und dann brauche ich gar nicht jetzt viel tun und machen, sondern wenn ich die Empathiefähigkeit möglich mache, emergiert der Rest.
Genau. Und das ist dann magisch. Ja.
Ja.
Und ich erlebe es oft, wenn ich jetzt anfange, bewusst empathisch zu sprechen, dann sind die Leute erstmal irritiert, ob das jetzt technisch ist oder Haltung. Mittlerweile habe ich es so integriert, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, ja. Und dann kommt manchmal dieser Spruch, oh, sprich doch normal. Und dann sage ich, nee, ich habe mich entschieden, natürlich zu sprechen. Ja. Ja, dann. Jetzt sind wir tatsächlich schon eine Stunde unterwegs. Die Frage, die ich immer am Ende stelle, wenn quasi die Episode zu Ende geht, ist, wie war es für dich hier zu sein? Wie ging es dir und wie gehst du raus?
Na, ich freue mich immer, einen Bruder im Geiste zu treffen oder einen Menschen, wo ich so merke, weil das gibt mir Zuversicht.
Ja.
Ja, dass eben tausende Leute da auch auf Sendung gehen, neben all dem anderen, dass die auch gehört werden. Und insofern bin ich in meiner Zuversicht bestärkt worden, ja. Und das auch noch von einem Bundi, ne, wo ich doch
Ja. Ja.
Zivi bin. Also, wo man merkt, dass diese Kategorisierungen ja total absurd sind am Ende.
Ja,
Ne?
total. Also ich hatte mal eine Situation, weil ich zuhören draußen auch in der Bürgerinitiative hier unterwegs bin, wo wir draußen auf der Bank zuhören. Und da hatte ich mal jemanden, der sagt, oh, die Bundeswehr ist ja eigentlich nur die Wehrmacht. Ich so, oh, wissen Sie, was ich bin? Ich habe eine Rolle auch in der Gesellschaft, Reserveoffizier. Das piekst mich jetzt schon an. Und ich bin am Zentrum innere Führung, wo es um Führungskultur und innere Haltung geht. Ich glaube, ich lade sie ein auf die Bank, wir müssen uns mal unterhalten. Und danach
Ja, der.
hat er gesagt,
Ja.
ja, irgendwie sind sie doch anders.
Aber das merke ich ja überall und das finde ich das Schöne, diese Versöhnlichkeit, dass wir uns nicht mehr so in diesen Rollenbildern halten, der ist dies, der ist das, der ist Führung, der ist Banker oder so. Und das spüre ich eben auch hier mit dir, dieses Verbinden können über den Wunsch, Möglichkeiten zu erhöhen und das, was am Rande der Gewahrwerdung ist, ins Fühlen, in die Bewusstheit zu bringen. Und das finde ich sehr schön. Da danke ich dir für.
Ja, ich danke dir für dieses kurzweilige, tiefe, entwicklungsreflektierende Gespräch und deine Offenheit.
Danke dir, Sebastian.
Das war Episode 85. Entwicklung durch Gefühle. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.